Danke für das schöne Musikstück. Es ist immer schön, wenn die Predigtstunde umrahmt mit Musik ist. Und wenn man solche begabte Menschen hat, das ist immer schön, wenn die auch das machen, weil in manchen Gemeinden, da muss man sie immer ziehen, dass sie was singen. Liebe Glaubensgeschwister, liebe Glaubensfreunde, ich glaube, euch geht es auch genauso wie mir. Ich freue mich, dass heute Sabbat ist. Ich freue mich immer wieder auf den Sabbat, um Gemeinschaft miteinander zu haben, Gemeinschaft, besondere Gemeinschaft mit Gott zusammen zu haben, um auszuruhen, um den Alltagsstress, so gut es geht, hinter uns zu lassen. Weil es gibt Zeiten, die sind anders als andere. Es gibt Zeiten, die fordern uns so sehr, dass wir manchmal denken, das schaffen wir nicht. Oder es treten Situationen ein, wo Angst zum ständigen Begleiter wird. Da fragt man sich, was soll das alles? Wie das wohl ausgehen wird? Manchmal ist es besser, wenn man das Ende nicht weiß. Zum Beispiel, wenn man ein spannendes Buch liest, dann ist es besser, wenn man das Ende nicht weiß, sonst ist es langweilig. In anderen Fällen kann die Antwort auf diese Frage nicht aufgeschoben werden. Etwa wenn man den Arzt nach der Diagnose fragt. Und wenn man einen Beruf erwählt, dann muss man vorher doch wissen, welche Chancen man später auf dem Arbeitsmarkt hat. Und je größer der Einsatz, desto wichtiger, wenigstens annähernd zu wissen, wie es ausgehen wird. Und wer sich für den christlichen Glauben entschieden hat, der setzt viel ein. Er bringt Opfer, wo andere nur lächeln. Er verzichtet, wo andere kräftig zulangen. Zeit, Geld, Freundschaft, manchmal auch Familie. So viel hängt da dran. Ein großer Einsatz. Und manchmal muss man auch noch nervenaufreibende Probleme in der eigenen Gemeinde verkraften. Und manchmal fragt man sich, warum mache ich das eigentlich noch? Und wer in einer solchen Lage ist, der möchte wissen, wie geht es aus? Was bleibt da dran? Was bleibt am Ende? Auch die Jünger haben zu Jesus gesagt, wir haben alles verlassen und wir sind dir nachgefolgt. Was bekommen wir dafür? Wir lesen gemeinsam drei Verse aus Matthäus Kapitel 24, die Verse 29 bis 31. Matthäus 24, Verse 29 bis 31. Sogleich aber nach der Trübsal jener Tage wird die Sonne sich verdunkeln und der Mond seinen Schein nicht geben. Und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden ins Wanken kommen. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Völker auf Erden und werden sehen, den Sohn des Menschen kommen in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zu dem anderen Ende. Wie geht es aus? War die Frage. Es geht gut aus, sagt Jesus. Gott setzt einen Schlusspunkt ohne Ausnahmen. Ich glaube, manche von euch kennen die Aussage von dem früheren Sony-Präsidenten, die er sagt in dem Buch Die Ellenbogengesellschaft. Er sagt auf Seite 213 Folgendes. Zwei Manager stehen in der Savanne plötzlich einem Löwen gegenüber. Sie haben einen Wunsch frei, um sich aus dieser misslichen Lage zu befreien. Einer der beiden sagt darauf wie aus der Pistole geschossen, ich wünsche mir ein paar Turnschuhe. Aber auch mit Turnschuhen, sagt die gute Fee, sind sie nicht schneller als der Löwe. Nein, sagte der Geschäftsmann. Aber schneller als mein Kollege. Immer wieder begegnen wir dem Mythos von der eigenen Unverwundbarkeit. Menschen glauben, dass es sie nicht treffen wird, wenn etwas Schlimmes passiert. Die Zeitschrift Wirtschaftswoche ließ zum Jahreswechsel eine Umfrage nach den aktuellen Sorgen und Befürchtungen der Deutschen durchführen. Und man fand heraus, dass die Befürchtungen für die Gesellschaft stets größer waren als für die eigene Person. Selbst wer ringsum Arbeitslosigkeit, Unfälle oder Kursverluste registrierte, glaubte immer noch, sein eigenes Leben, ja das Bilderbuch seines Lebens zu beherrschen. Die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen, so sagt der Volksmund. Mancher hat resigniert, weil die Gerechtigkeit oft an den Drahtziehern vorbeigeht. Unser Schriftabschnitt macht klar, dass die Wiederkunft Jesu für alle Menschen ohne Ausnahme ein Einschnitt sein wird, den man sich nicht entziehen kann. Im 29. Vers haben wir gelesen, die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird seinen Schein verlieren. Wenn in unserem Haus der Strom ausfällt, da haben alle aus der Familie ein Problem. Der eine kann weder lesen, der andere kann weder den Computer benutzen und man hat eine Handvoll Probleme, da weder Waschmaschine, Geschirrspüler, Brotbackmaschine funktionieren. Und wenn es kalt draußen ist, ist es schwierig, weil die Heizung auch nicht funktioniert. So ist das auch hier. Wenn die Sonne nicht mehr scheint, da haben alle Menschen auf dieser Welt ein Problem. Und das sieht auf den ersten Blick sehr negativ aus. Der Schlusspunkt ist für viele eine Erlösung. Stellt euch vor, ihr sitzt in einem großen Saal. Alle Menschen reden durcheinander, bis endlich jemand ein Machtwort spricht. Plötzlich sind alle stumm. Oder denkt mal daran, als eure Kinder mal einen Geburtstag gefeiert haben. Die Gesellschaftsspiele sind vorbei, der Teetisch ist aufgeräumt und die ganze Bande ist im Kinderzimmer. Sie haben dort einen Riesenspaß. Man hört auch von draußen das Geschrei durch die Wände dringt und es klingt, als ob Kissen fliegen. Und ihr habt das Gefühl, dass euer Haus anfängt zu ächzen und zu stöhnen. Und bevor jemand mit einer blutenden Platzwunde rauskommt, fasst du dir ein Herz und gehst rein, stellst dich in die Tür und redest, aber die haben einen Riesenspaß, keiner nimmt Notiz von dir. Und dann machst du das Licht aus. Mit einem Schlag ist der Lärm vorbei. Jetzt weiß jeder, jetzt ist es aus, jetzt ist Schluss. Eines Tages macht Gott das Licht aus. Und er sagt, jetzt ist Schluss. Davon erzählt das Wort in der Bibel, was wir gelesen haben. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird seinen Schein verlieren. Wenn die früheren Christen dieses Jesuswort vorlasen oder davon erzählten, dann leuchteten bei den Zuhörern die Augen. Hatte nicht auch Jesaja die gleichen Worte gebraucht, als er im 13. und 14. Kapitel vom Untergang der verbrecherischen Weltmacht Babylon sprach? Babylons Ende bedeutete Freiheit für die vertriebenen Juden. Sie konnten endlich wieder nach Hause. Jubel brach aus. Endlich waren sie frei. Wenn man diesen positiven Zusammenhang mithört, sind die Worte sehr tröstend. Und Gott lässt diese Welt nicht endlos laufen. Er weiß, wann es Zeit ist, das Ende zu setzen. Der aber das Ende nicht nur kennt, sondern es bestimmt und herbeiführt, hat auch die ganze Reise, die gesamte Geschichte und auch unser individuelles Leben im Griff. Das zu wissen, das ist wirklich ermutigend. In einem Kinderlied heißt es, ich glaube, manche von euch kennen das, Gott hat die ganze Welt in seiner Hand. Er hat auch dich und mich in seiner Hand. Und er bringt uns zur Vollendung. Welch eine Freude löst das aus? Gott ist im Regiment und bringt uns an das Ziel unserer Reise, das Jesus Christus für uns bereitet hat. Erich Fromm macht in seinem Buch Haben oder Sein auf den unglaublichen Radikalismus des Frühchristentums aufmerksam, an dem wir uns auch ein Beispiel nehmen sollen. Auf Seite 61 schreibt er, das Frühchristentum war in der Tat eine Gemeinschaft von Armen und Leidenden, die von der apokalyptischen Überzeugung erfüllt waren, dass die Zeit reif sei für das endgültige Verschwinden der bestehenden Ordnung, wie Gott es in seinem Heilsplan vorgesehen hat. Sie lebten in einem kleinen Teil des Römischen Reiches, das sich auf dem Höhepunkt seiner Macht und seines Ruhmes befand. Es gab keine alarmierenden Anzeichen einer bevorstehenden Katastrophe. Dennoch war diese kleine Schar armer palästinensischer Juden überzeugt, dass diese mächtige Welt bald zusammenbrechen werde. Und der Thüringer Dichter Hans Cibulka schrieb im Jahre 1994 in seinem Buch Das Brückenwehr folgenden Satz. Die Ironie der Wende. Die Ostdeutschen haben sich einer Gesellschaft angeschlossen, die selber eine Wende bedarf. Und wer im Osten groß geworden ist, der weiß, dass der real existierende Sozialismus und Kommunismus menschenverachtend war. Aber das Gesellschaftssystem des Westens ist auch nicht in der Lage, die wichtigsten Probleme der Menschen zu lösen. Die wirkliche Wende steht immer noch aus. Unser Predigttext sagt, Jesus wird wiederkommen und mit ihm das Neue, das ganz andere. Und dieses Kommen ist unaufhaltsam und es wird überall auf der Welt passieren. Es wird dann passieren, wenn nichts mehr geht. Wenn keiner mehr durchblickt, wenn die Sonne nicht mehr scheint. Im 30. Vers lesen wir, die Menschen werden den Menschensohn kommen sehen. Den Menschensohn. Die Urgemeinde hat Jesus nie so angeredet. Aber Jesus Christus hat sich selber häufig so genannt. Er drückt damit aus, ganz etwas Besonderes. Und die Zuhörer verstanden ihn, denn sie kannten auch die Schriften. Alle Geschlechter, so heißt es weiter im 30. Vers, werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und sofort kam bei den Zuhörern damals ein gewaltiges Bild in den Sinn. Dieser Anspruch verweist nämlich auf den Menschensohn in Daniel Kapitel 7. Es geht in Daniel 7, wie auch in Matthäus 24, um die Erfüllung eines uralten Menschheitstraumes, der Traum vom Retter, der jedem Problem in dieser Welt gewachsen ist. Auf der Ebene unserer alltäglichen Erfahrungen kommt dem der Ausspruch eines Beschäftigten nahe, der erfreut ausruft: Endlich habe ich einen Chef, der Mensch ist. Daniel 7 beinhaltet eine radikale Kritik menschlicher Herrschaft. Wir lernen, Geschichte mit den Augen Gottes zu sehen. Stellt euch vor, dass es jemand nach der Vergangenheit fragt. Siehst du die wunderbaren Paläste, die zauberhaften Kulturen versunkener Reiche, ihre wissenschaftlichen Errungenschaften, ihre Kunstwerke, ihre Dichtkunst und Literatur? Und während du verträumst an große Schätze denkst, entlarvt Gott durch den Propheten die Weltreiche damaliger Zeit als Raubtiermächte. Mit Raubtieren mussten die Machthaber zu der Zeit verglichen werden. Mitten in dieser Ernüchterung erscheint in Daniel 7 der Hoffnungsträger, der die lang ersehnte Wende bringt. Mit ihm bricht endlich etwas Neues an. Daniel schrieb: Und ich sah wie einen Menschensohn. Und Jesus sagt in Matthäus 24, Vers 30, dieser Menschensohn bin ich. Die Tragik dieses Wortes in Matthäus 24 ist die Reaktion der Völker am Ende der Zeit. Da heißt es: Und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden. Es wird deutlich, dass sie am Ende auf der Seite der Raubtiere von Daniel 7 stehen werden. Für sie wird die Wiederkunft Jesu ein großes Unglück bedeuten. In einer Zeitschrift waren folgende Sätze zu lesen: Seit 2000 Jahren warten Christen auf das Reich Gottes. So lange treu ist sonst niemand. Wir haben keine andere Wahl. Wenn Jesus nicht wiederkommt, dann hat das Elend das letzte Wort. Aber Jesus hat uns verheißen. Und er steht zu seinen Verheißungen. Er steht zu seinen Leuten. Und man hört manchmal die Sirenen, die Rettungswagen, als ob die Sirenen schreien: wir kommen, Hilfe kommt. In unserem Predigttext sind es die Posaunen der Engel, die Rettung ankündigen. Im 31. Vers haben wir gelesen: Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen. Sie führen Gottes letzten Angriff in der Geschichte aus. Und es heißt, dass sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Und wir dürfen uns von Herzen auf diesen Tag freuen. Jesus kommt wieder. Seine Kinder sammelt er auf der ganzen Erde. Nicht nur von einem Volk oder Ort, sondern von der ganzen Erde holt er sie zusammen aus der gesamten Menschheit. Und er trifft der Sorge entgegen, es könnte einer von ihm übersehen werden. Aber die Engel werden alle finden. Es sind ja seine Auserwählten, seine geretteten Kinder, seine Geliebten. Es sind die, die sich haben rufen lassen, die ihm nachgefolgt sind und die ihm zur Verfügung standen. Wie könnte er nur einen von ihnen vergessen? Und wie könnten wir ihn vergessen? Seine Liebe, seine Gnade und seinen Ruf in den Dienst für andere. Welch ein Glück, gerade in einer Zeit von Unsicherheit, Nöten und Katastrophen zu wissen: Ich bin eingeladen worden, so wie ich bin. Er hat mich gerufen, er hat mich erwählt, er ist bei mir alle Tage und wird mich mit vielen anderen sammeln und in sein Reich führen. Diese frohe und beruhigende Botschaft wirkt aber heute schon Veränderungen. Jesus selbst drückt diese Wahrheit an einer anderen Stelle mit einem Bild aus, in Matthäus Kapitel 22, die Verse 1 bis 14. Er sagt, ein zur Hochzeit eingeladener, berufener, erwählter wird sich vor dem Festmahl reinigen lassen und ein festliches Gewand anlegen, das für ihn bereitet ist. Es ist Reinigung durch das Blut Jesu und das Gewand der Gerechtigkeit Christi nötig. Hier geht es also um unsere persönliche Beziehung mit Jesus. Egal, wie bruchstückhaft, verzerrt oder gebrochen sie ist, Jesus wird mit dem, was zwischen uns und ihm entsteht, einfach uns nicht wieder hergeben können. Er überkleidet uns mit dem Kleid seiner Gerechtigkeit und führt uns durch die Wirren dieser Welt hin zum Vater. Wie geht es aus? Haben wir am Anfang gefragt. Es wird gut ausgehen. Die Situationen, die am Anfang zu unseren Fragen geführt haben, das ist genau die Situation, in der wir uns bewähren sollten. Unsere Hingabe an Christus und unser Einsatz für ihn hält uns wach und fördert und pflegt die Liebe zu Jesus und zu Menschen, bis Jesus Christus wiederkommt. Darum bleib dran. Bleib bei Jesus. Gib nie auf, weil Gott steht zu seinen Verheißungen. Er steht zu seinen Nachfolgern. Und er ist die Garantie, dass es auch gut ausgeht. Ich wünsche mir, dass es für dich und für mich gut ausgeht. Amen.
Vielen Dank für deine Worte. Wir wollen abschließen die Predigtstunde mit dem Lied Nummer 79.
Entschuldigung, es ist 179.
179.
Die Melodie kam mir nicht.
Kraft und Heiligkeit. dass wir als die reinen Frommen hin zu deinem Throne kommen.
Wir beten zusammen. Unser Vater in dem Himmel, mit Lob und Dank kommen wir am Schluss dieser Stunde vor dich. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du mitten unter uns bist. Wir danken dir für das Wort, das wir gehört haben. Herr, wir bitten dich, präge es in unsere Herzen ein und hilfe, damit es Wurzel fasse und Früchte trage für die Ewigkeit. Wir bitten dich von ganzem Herzen, Herr, reinige unsere Herzen, reinige unsere Gedanken, Herr, und sende du deinen guten Geist in unsere Herzen, der aus uns Menschen macht, die auch bereit sind, auf dich zu warten, die bereit sind, Herr, zu sagen, hier ist unser Herr und Heiland, auf den wir gewartet haben. Wir bitten dich, sei mit allen lieben Kranken, Herr, auch an diesem Sabbattag. Hilf, dass sie auch verspüren, Herr, dass das dein Tag ist und dass du mit ihnen bist. Wir bitten dich, segne all die Geschwister, die aus verschiedenen Gründen noch nicht hier sind. Sei mit einem jeden, Herr, und bereite uns alle vor für die Begegnung mit dir. Wir danken dir, dass du uns erhörst und dass du es auch tust. Wir loben und preisen dich durch Jesus Christus. Amen.
Amen. Wir wollen abschließen mit der dritten Strophe aus dem Lied 590. Kraft Gottes erfülle dich. Sie hat dich geschaffen und begabt zum Leben. Die vergebende Liebe Gottes bewahre dich. Sie wird dich nicht verlassen auf all deinen Wegen. Die Weisheit Gottes belebe dich. Sie stellt deine Füße auf weiten Raum. Die Gegenwart Gottes begleite dich. Sie wird dir Kraft und Hoffnung sein. Amen.